ARD Sounds.
Neue Funktion bei WhatsApp, Benutzername statt Telefonnummer.
Vergessene Konten, Milliarden Euro liegen einfach nur rum.
Und Klimadeiche, wie sich die deutsche Küste verändert.
15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Hallöchen, rein in die sonnige Wochenmitte, sagen Uli Spinnrad und Magdalena Bienert.
Schönen guten Morgen auch von mir. Heute ist Mittwoch, der 22. April.
Und denkt gerne dran, falls noch nicht passiert, abonniert uns, drückt die Glocke, empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden und Bekannten weiter. Da freuen wir uns immer sehr drüber, wenn unsere Community hier wachsen kann.
Genau, und diesen Link zu unserem Podcast könnt ihr natürlich auch über WhatsApp schicken.
Mhm.
Dieser Dienst ist mit über 50 Millionen Nutzern in Deutschland der größte. Der hat alle anderen Messenger-Dienste abgehängt, obwohl ja andere Dienste wie zum Beispiel Telegram oder Signal mit Funktionen punkten, die WhatsApp eben nicht hat. Zum Beispiel das Feature, das dem Datenschutz dienen soll, der Benutzername.
Genau, heißt, ich kann dort anonym nur mit einem von mir ausgedachten Nutzernamen chatten und die eigene Telefonnummer bleibt dabei verborgen. Aber das will WhatsApp jetzt auch einführen, beziehungsweise ist bereits dabei. Bisher musste man sich immer mit seiner Telefonnummer registrieren. Und gerade ja, in Gruppenchats ist das manchmal nicht so cool, wenn man da in so einem riesigen Chat auftaucht und alle Freunde der Freunde der Freunde dann die Nummer haben.
Und in ersten Testversionen ist diese Funktion auch schon sichtbar. Bis zum Sommer können dann aber wahrscheinlich alle das auch haben. Einige Nutzer konnten sich auch schon Benutzernamen reservieren vor dem Start. Wir gehen jetzt mal mit euch durch, wie ihr herausfindet, ob ihr auch schon zu den Auserwählten gehört. Und wir gucken auch, was Vor-, aber eben auch Nachteile dieser neuen Funktion sein können.
Ja, also diese Funktion, die wird schon seit dem 6. April schrittweise für alle ausgerollt. Ich habe geguckt, ich gehöre noch nicht dazu, habe es gleich gecheckt. Und zwar geht man da über WhatsApp-Einstellungen, tippt aufs Profilbild, um die Profilübersicht zu öffnen. Und da sollte dann jetzt oder demnächst die Option auftauchen, Benutzername reservieren. Diese Option könnt ihr dann benutzen, müsst ihr aber nicht.
Nee, bei mir ist das auch noch nicht. Ich habe eben nachgeguckt, jetzt gerade auch nochmal. Also ich habe die Funktion auch noch nicht. Aber später, wenn ihr und wir das dann alle haben, dann könnt ihr es theoretisch so machen. Ihr könnt einen Benutzernamen vergeben, der ein paar Vorgaben erfüllen muss. Zum Beispiel 3 bis 26 Zeichen muss der haben. Der muss auch mit einem Buchstaben starten und er muss vor allem auch auf anderen Meta-Plattformen wie Facebook oder Instagram verfügbar sein, also nicht schon vergeben sein. Wenn das schon ist, also der Name schon vergeben ist, bei anderen Plattformen kann der nur genutzt werden, wenn die entsprechenden Konten auch verknüpft werden und man eben nachweisen kann, dass ich auch der Inhaber dieser Namen auf den Plattformen bin.
Genauso gut kann man aber eben getrennten, also einen ganz anderen Namen nur für WhatsApp benutzen. So, und warum ist das Ganze sinnvoll? Na klar, wenn meine Nummer nicht sichtbar ist, dann heißt das mehr Schutz vor Spam und unerwünschten Nachrichten, also mehr Privatsphäre. Allerdings, und jetzt kommt der Haken, da der selbstgewählte Username eben auch auf anderen Meta-Plattformen verfügbar sein muss und falls ihr euch für den gleichen entscheidet wie auch bei Insta, dann geht ihr unter Umständen das Risiko ein, noch leichter gefunden zu werden.
Genau, weil Fremde können ja dann über den Instagram-Usernamen zum Beispiel Rückschlüsse ziehen und euch dann auch mit dem gleichen Usernamen auch auf WhatsApp suchen, um Kontakt aufzunehmen. Sicherheitsexperten, zum Beispiel das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die raten daher generell davon ab, überall denselben Benutzernamen zu verwenden. Weil wenn man die unterscheidet, die Benutzernamen, dann hilft das, digitalem Identitätsklau und auch gehackten Accounts vorzubeugen.
Ja, allerdings hat WhatsApp dafür auch schon eine Sicherheitsmaßnahme auf den Weg gebracht und zwar eine optionale PIN. Man kann eine 4-stellige Nummer festlegen, die andere erstmal eingeben müssen, bevor sie zum ersten Mal uns schreiben können. Diese Sicherheitsvorkehrung greift allerdings nur bei neuen Kontakten und ja, ist auch freiwillig.
Das heißt, ich müsste dann diesen neuen Kontakten erstmal die 4-stellige PIN nennen, damit sie mir schreiben können. Aber auch wenn man sich am Ende für einen Benutzernamen entscheidet und das neue Feature nutzt, dann verschwindet die Handynummer nicht komplett bei WhatsApp. Die braucht man immer noch, um WhatsApp zu benutzen. Was sich aber ändert, ist eben, dass man entscheiden kann, ob man die anderen zeigt oder nicht. In Gruppenchats wird in Zukunft dann nur noch der Benutzername angezeigt, wenn einen jemand hinzufügt oder noch nicht eingespeichert hat. Das heißt, in der nächsten großen Geburtstagsgruppe zum Beispiel oder in der Kita-Gruppe oder so, dann hat nicht plötzlich jede unbekannte Person auch direkt Zugriff auf die Nummer, sondern nur auf meinen Namen.
Und auch für alle, die WhatsApp geschäftlich nutzen, kann das vielleicht was sein. Künftig muss man dann nicht an jede Person die Telefonnummer rausgeben, sondern kann einfach den Benutzernamen auf die Visitenkarte oder in die Signatur schreiben. Aber klar, ganz uneigennützig ist das natürlich nicht vom Meta-Konzern. Für den heißt dieses neue Feature mehr Interaktion und bessere Verknüpfungen von Nutzerdaten über verschiedene Dienste hinweg. User sollen sich vor allem plattformübergreifend einfacher finden und verbinden können, möglichst ohne die App zu wechseln.
Unsere Kurznachrichten.
US-Präsident Trump will die Waffenruhe mit dem Iran verlängern. Er hat auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, dass es keine Angriffe geben soll, bis die iranische Führung einen Vorschlag für neue Verhandlungen vorlege. Das ist wohl das Ergebnis eines Vermittlungsversuches von Pakistan und das Ganze gilt mit Stand jetzt, also ungefähr 5 Uhr in der Früh. Iranische Häfen sollen aber weiter blockiert bleiben, schreibt Trump.
Ein Atommülltransport vom Forschungszentrum Jülich in Nordrhein-Westfalen ist in einem Zwischenlager im Münsterland angekommen, und zwar ohne Zwischenfälle. Wo genau die Route langgeführt hat, war vorher geheim gehalten worden. Gegen die sogenannten Castortransporte gibt es ja immer wieder Proteste von Atomkraftgegnern, die auch regelmäßig in Auseinandersetzungen mit der Polizei enden. Aber wie gesagt, dieses Mal ist alles friedlich geblieben.
In Deutschland ziehen junge Menschen im Schnitt mit 24,1 Jahren aus dem Elternhaus aus, und zwar ist das früher als in vielen anderen europäischen Ländern. Das geht aus Daten der Statistikbehörde Eurostat hervor. Der EU-weite Durchschnitt lag 2025 bei 26,3 Jahren. Und noch eine Info: Männer bleiben meistens länger zu Hause als Frauen. Magda, hast du noch ein Sparbuch irgendwo?
Ich habe nicht nur irgendwo, ich weiß genau, dass ich eins habe, aber ich habe es auch gerade gekündigt, weil die Zinsen halt einfach da unterirdisch sind.
Aha. Ja. Ich habe tatsächlich auch noch eins, aber da ist, glaube ich, irgendwie nur ein Cent oder ein Euro oder so drauf, weil mir ist irgendwann mal vor ein paar Jahren gesagt worden, dass das Auflösen des Sparbuchs teurer wäre, als es zu behalten. Aber weil eben irgendwas drauf sein muss, ist das, glaube ich, jetzt so ein Mini-Betrag. Also für meine Nachfahren ist da nichts zu holen auf diesem Sparbuch, wenn ich irgendwann mal nicht mehr bin auf dieser Welt. Aber ganz anders sieht das aus, wenn man mal auf ganz Deutschland guckt. Es schlummern nämlich Milliarden an Euros auf vergessenen Konten.
Vergessene Konten. Mir war das nicht so geläufig. Was ist das eigentlich? Gucken wir jetzt mal drauf. Genauso wie auf die Frage, was mit Geld passiert, das da herumliegt, also quasi niemandem gehört und was ja eigentlich vielleicht für gute Sachen genutzt werden könnte. Das wird zum Beispiel in anderen Ländern so gemacht, in Deutschland noch nicht. Und was kann man dagegen tun?
Na, im besten Fall alles ausgeben zu Lebzeiten, da gibt es auch keinen Streit.
Vielleicht sollten die Familien einfach mehr miteinander reden. Da kommt sowas erst gar nicht vor.
Also ich denke schon, dass man zu Hause im Ordner des gut auch ablegen kann und auch mit, sag ich mal, so Geheimnummern ist ja vieles jetzt teilweise mit Online-Konten auf dem Handy, wo vielleicht dann auch keiner reinkommt.
Das war eine Umfrage, die unsere Kollegen vom Hessischen Rundfunk gemacht haben.
Ein Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung geht davon aus, dass bis zu 4,2 Milliarden Euro auf vergessenen Konten liegen. Der Verband Deutscher Erbenermittler geht sogar von bis zu 9 Milliarden aus. Aber wie auch immer, wie viel genau es ist, jedenfalls ist es eine ganze Menge Kohle. Und die Frage ist ja, warum liegt denn das Geld darum? Weil Menschen eben sterben und die Erben ja gar nicht immer wissen, dass es überhaupt noch irgendwo Gelddepots gibt.
Genau, also wenn jemand nicht diesen klassischen Ordner zu Hause hatte, der gerade genannt wurde, wo da alles fein säuberlich aufgeführt ist, wo wie viel Geld wie genau deponiert worden ist, also egal ob in einem Schließfach oder auf einem Sparbuch oder auch auf einem Tagesgeldkonto. Experten gehen übrigens davon aus, dass das Problem in Zukunft auch noch schlimmer wird, weil ja je mehr wir digital abwickeln, natürlich auch Geldgeschäfte, also desto weniger Infos in Papierform haben wir zu Hause rumliegen, die Erben dann nach dem Tod finden könnten.
Tja, und die Hilfsorganisation SOS Kinderdörfer, die ihr ja bestimmt kennt, die will erreichen, dass dieses Geld nicht mehr einfach irgendwo sinnlos rumliegt, sondern für sinnvolle Zwecke genutzt werden kann, für soziale Zwecke. Zum Beispiel, indem das Geld in einen Sozialfonds eingezahlt wird, aus dem dann Sozialprojekte gezahlt werden. So ist das zum Beispiel auch in Großbritannien oder in Frankreich. Aber dafür bräuchte es eben auch zum Beispiel ein Zentralregister, wo aufgeführt ist, wer, wo, welches Konto hat, damit es darüber überhaupt einen Gesamtüberblick gibt.
Genau, und so einen Gesamtüberblick, den gibt es in Deutschland nicht. Bislang ist es so, dass die Banken das Geld von vergessenen Konten in der Regel so nach 30 Jahren in ihre Bilanzen überführen. Sie verbuchen das dann als Gewinn und müssen es auch versteuern. Aber Erben, das ist die gute Nachricht, können theoretisch auch noch später sagen, hey, das hier ist doch noch meine Kohle, die steht mir zu. Also wenn ich doch noch irgendwo im Nachlass der Uroma Jahre später ein Sparbuch finde, dann müssen die Banken mir das Geld auszahlen, wenn ich es nachweisen kann. Es kommt aber tatsächlich eher selten vor.
Die Bundesregierung hat das auch alles schon mal in ihren Koalitionsvertrag geschrieben, also so einen Sozialfonds aufzubauen, in denen das Geld aus nachrichtenlosen Konten fließt. So heißt das nämlich offiziell, nachrichtenlose Konten, weil eben kein Kontakt mehr zu den Kontoinhabern besteht, warum auch immer. Aber umgesetzt ist dieser Plan bis jetzt noch nicht. Aber ich könnte auch jetzt schon, wenn die Oma gestorben ist, einen Nachforschungsantrag stellen, also ich als Erbe. Und dann könnte ich checken lassen, ob sie vielleicht noch irgendwo Geld rumliegen hatte, auch wenn ich nichts darüber bei ihr gefunden habe. Aber so ein Antrag, der kostet erstens Zeit und zweitens kostet auch Geld.
Das müsste man beim Bundesverband Deutscher Banken machen oder beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband oder eben bei der Bank selbst, wenn ich weiß, welche es war. Also ihr merkt schon, gar nicht so easy. Mhm. Deshalb ist natürlich das Beste, gar kein Geld auf Konten rumliegen zu lassen, beziehungsweise nicht so, dass es in Vergessenheit gerät, wenn man mal die schöne Erde verlässt.
Genau, und die Verbraucherzentralen, die empfehlen da auch Gründlichkeit, also doch alles fein säuberlich auflisten und diese Liste dann auch jährlich checken, ob immer noch alles aktuell ist und im besten Fall dann zum Beispiel auch da ablegen, wo man es finden kann, zum Beispiel beim Testament, wenn man eins hat. So, wenn ihr an der Küste lebt oder vielleicht gerne und oft in den Urlaub an die deutsche Küste fahrt, dann werdet ihr merken, dass sich die Landschaft langsam aber stetig verändert bzw. verändert wird von uns Menschen, weil wir müssen uns nämlich gegen den steigenden Meeresspiegel und auch gegen zunehmende Extremwetterereignisse wappnen, die der Klimawandel mit sich bringt.
Wir müssen hier eben Menschenleben und Sachwerte hinter dem Deich schützen und zwar langfristig.
Das sagt Lutz Pfitzner. Er hat mit seinen Kollegen einen Deich in Friedrichskoog in Schleswig-Holstein gerade neu gebaut. Einen sogenannten Klimadeich. Und zwar ist der höher, breiter und flacher als der alte, der abgerissen worden ist. Und dadurch, dass der neue Deich flacher ist, verringert sich dann bei einer Sturmflut der Druck durch den Aufprall der Wellen.
Die Nordsee ist grundsätzlich noch ein bisschen mehr gefährdet als die Ostsee, weil da Ebbe und Flut krasser ausgeprägt sind, also in der Nordsee. Deshalb können da Sturmfluten noch ein bisschen heftiger werden und in Kombination mit dem steigenden Meeresspiegel wächst dann eben die Gefahr für die Menschen an der Küste. Wobei, auch in der Ostsee gab es vor 3 Jahren die heftigste Sturmflut seit 150 Jahren. Also dieses Problem betrifft die gesamte deutsche Küste.
Und diese Klimadeiche, die sollen also die Menschen schützen. Die gibt es zum Beispiel auch schon in Büsum, in Daggebühl und Nordstrand. In Friedrichskoog, wo der jetzt gerade fertiggestellt wurde, waren die letzten 2 Jahre während der Bauzeit aber ziemlich zäh, zum Beispiel für Florian Meyer.
Also ich mit meiner Eisdiele stand dann da und habe kaum was verkauft. Ne? Also das war für mich das schlimmste Jahr. Also tatsächlich letztes Jahr war für mich tatsächlich schlimmer als Corona.
Weil wegen der Bauarbeiten war der Strand gesperrt. Viele Urlauber sind natürlich nicht gekommen. Dadurch gab es weniger Einnahmen, weil einfach viele im Ort dort natürlich vom Tourismus leben.
Und die Hoffnung ist jetzt, dass wieder mehr kommen, wo der Klimadeich ja fertig ist. Zumal er nicht nur Schutz sein soll, sondern auch für Touristen attraktiv gemacht worden ist. Es gibt zum Beispiel breite Treppen, die einfacher zu nutzen sind, Liegebänke auf dem Deich und auch Duschen auf dem Deich, damit dieser Deich eben nicht nur ein Bauwerk ist, sondern ja ein Teil des Tourismus.
Kostenpunkt 30 Millionen Euro. Und das Ganze ist Teil des sogenannten Generalplans Küstenschutz des Landes Schleswig-Holstein. Solche Pläne haben Bundesländer im Norden, um ihre Küsten und die Menschen, die da leben, vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Und dazu gehören jetzt nicht nur Deiche, sondern auch andere Bauwerke wie Sperrwerke oder sogenannte Schöpfwerke. Die schützen vor Sturmfluten, weil sie Wasser aufhalten oder eben abpumpen können.
Es gibt übrigens auch Stimmen aus der Wissenschaft, die fordern, dass sich die Menschen aus den gefährdeten Regionen ganz zurückziehen sollten. Aber die Politik hat sich gegen diese Variante entschieden, also die Menschen umzusiedeln, weil das noch viel teurer wäre, als Schutzmaßnahmen zu bauen. Also im Beispiel Niedersachsen kann man das ganz gut sehen. 14% der Landesfläche wären betroffen, 1,1 Millionen Menschen und geschätzt ungefähr 200 Milliarden Euro Sachwerte.
Uiuiui. Deshalb wird der Klimadeich in Friedrichskoog wahrscheinlich nicht der letzte gewesen sein.
Nee. So, und wenn ihr zwischen all den Nachrichten, die uns so bewegen, mal ein bisschen Zerstreuung sucht, was Nettes, das gleichzeitig auch noch irgendwie glücklich macht, dann kommt jetzt vielleicht die beste Nachricht des Tages. Die Elche in Schweden, die sind nämlich wieder unterwegs.
Sie wandern aus ihren Winterquartieren im Norden Richtung Landesinnere und man kann es wieder live verfolgen. Das schwedische Fernsehen verbaut ja dafür immer aufwendig so Kameras im Wald an verschiedenen Orten und überträgt das ganze Spektakel 2 Wochen lang im Fernsehen und auch als Livestream. Ich habe den auch direkt heute Morgen angemacht. Ich habe schon einen wunderschönen Sonnenaufgang gesehen, aber jetzt, Moment, ich gucke noch alles friedlich. Noch kein Elch in Sicht um diese Uhrzeit.
Ach ja, also heute vielleicht mal Elch-TV zum Frühstück. Und wir hören uns gerne morgen wieder, wenn ihr mögt. Wir werden auf jeden Fall da sein, Magda und ich. Wir wandern dann wie gewohnt in aller Herrgottsfrühe ins Studio für euch.
Und ich gucke nochmal. Ah, jetzt sehe so einen schönen Wald, aber kein Elch. Uli.
Entschuldigung.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.